Der zweite Schlaf. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Robert Harris. Regie Leonhard Koppelmann. Folge 10.
Nun, Mr. Shadwell, was glaubt ihr? Wenn wir morgen zum Teufelsstuhl gehen und anfangen, dort zu graben, was werden wir alles finden, außer Knochen und diesen Gläsern?
Das kann man unmöglich vorhersagen, Sir.
Wieso? Sie gehen doch sicher davon aus, dass sich da unter dem Turm irgendwo ein gewaltiger unterirdischer Raum befindet. Vielleicht eine Tunnelanlage.
Wer kann das sagen? Mag sein, aber wissen?
Aber was denkt ihr?
Nun, lassen Sie es mich so sagen. Kann ich davon ausgehen, dass alle hier im Raum das Protokoll der Krisensitzung kennen?
Davon können Sie ausgehen, Dr. Shadwell.
Gut. Vergegenwärtigen wir uns noch einmal diese Sitzung.
Frau Professor Morgenstern, bitte erläutern Sie Ihre Thesen diesem Kreis.
Premierministerin Erickson, meine Herren und Damen. Wie Sie wissen, erhielt ich den Auftrag, Katastrophenszenarien zu prognostizieren, die geeignet sein könnten, das Leben unserer Nation und der Welt nachhaltig zu gefährden. Als Basis unseres Auftrages haben wir uns mit Experten aus den verschiedensten Bereichen unterhalten, um ein möglichst diversifiziertes Bild von allen möglichen allgemeinen Problemen zu bekommen, die im schlimmsten Fall geeignet sein könnten, sich zu einer solchen Katastrophe zu entwickeln.
Das bedrohlichste Szenario liegt für mich im Verlust unserer Artenvielfalt. Wir wissen, dass wir derzeit am Beginn eines sechsten Massenaussterbens sind und dass wir mehr und mehr Arten verlieren. Und diese Artenvielfalt, diese Biodiversität ist die Lebensgrundlage der Menschen. Mit dem Verlust der Biodiversität verlieren wir all die Leistungen, die uns die Ökosysteme zur Verfügung stellen. Meine Befürchtung wäre jetzt, dass mit dem Verlust der Biodiversität und vor allen Dingen das Artensterben in der Agrarlandschaft, dass nicht alle Menschen davon gleichermaßen betroffen sind und dass die Reichen das eher wegstecken können als die Armen. Das gilt vor allen Dingen über die Erde. Wir in so einem gut entwickelten Land können solche Rückgänge in unseren Lebensgrundlagen zum Teil ausgleichen. Aber in den Ländern des globalen Südens, wo die Leute jetzt schon arm sind und jetzt schon Schwierigkeiten haben, ihren Lebensunterhalt zu gewinnen, da würde das so richtig durchschlagen. Und das würde die Spannungen zwischen Nord und Süd weiter verstärken und sicher auch nochmal die Migrationsbewegungen in den Norden und damit auch die ganzen globalen Spannungen ganz massiv verstärken.
Aus meiner Sicht ist das bedrohlichste Szenario, dass wir in einem nie dagewesenen Maße Natur verbrauchen. Das heißt, wir leben im 21. Jahrhundert, aber auch schon seit der Hälfte des 20. Jahrhunderts auf Kosten der Natur. Wir überfordern die Biosphäre. Wir sind inzwischen zu dem entscheidenden Evolutionsfaktor auf der Erde geworden. Und das liegt daran, dass wir eine Bevölkerung haben, die inzwischen schon bei 7,8 Milliarden Menschen liegt. Wir haben Prognosen, dass um das Jahr 2100 eine abflachende Kurve sein wird. Bis dahin wird es ansteigen. Die Prognosen gehen ein bisschen auseinander, aber wir müssen mit 2, vielleicht sogar 3 Milliarden Menschen mehr rechnen. Wir verbrauchen jetzt aber schon 2/3 der Landoberfläche für unsere Ernährung, vor allem in den Tropen, wo die größte Artenvielfalt in den Wäldern vorkommt, roden wir diese tropischen Regenwälder. Wir sind seit Jahrzehnten unverändert damit beschäftigt, die Meere zu überfischen, durch gezielt den Fang von Fischen, aber auch eben durch den Beifang, der dann wieder zurückgeschmissen wird. Das heißt, wir verschwenden Natur, und zwar jene Natur, die in Form von Ökosystemen Dienstleistungen zur Verfügung stellt. All das zusammengenommen führt dazu, dass wir die Natur überlasten und damit eigentlich einen Organismus, einen Weltorganismus, einen Planeten haben, der an multiplen Organversagen letztendlich zugrunde gehen wird. Denn es kommen ja noch Klimaveränderungen Veränderung hinzu durch die Temperaturerwärmung, die wir bisher nicht aufhalten konnten, die rasant auch zunehmen wird. Und ein Großteil der wachsenden Weltbevölkerung wird in Städten leben, in urbanen Zentren, die alle an den Küsten liegen. Das heißt, Meeresspiegelanstieg und Ähnliches wird zu weiteren Schwierigkeiten führen. Also für mich das Bedrohlichste ist die Überforderung der Biosphäre, dann aber auch im Zusammenhang mit anderen Faktoren, dass das alles den Planeten überfordern wird und wir mit unserer Zivilisation immer mehr Schwierigkeiten bekommen, dagegen Maßnahmen zu finden.
Auf dieser Basis, weiteren Veröffentlichungen, eigenen Analysen und ergänzenden von uns initiierten Forschungen haben wir uns daran gemacht, mögliche Szenarien zu entwickeln. Aufgabe war es nicht, Gegenmaßnahmen im klassischen Sinne zu entwickeln, sondern Folgen aufzuzeigen, um daraus Handlungsempfehlungen für ein Überleben ableitbar zu machen.
Gehen wir einmal davon aus, dass Morgenstern das ernst gemeint hat, das Überleben ihrer Zivilisation zu sichern. Auswahlkriterien, Schutzmaßnahmen und so weiter. Wenn wir weiter davon ausgehen, dass der Teufelsstuhl also eine Art Refugium gewesen sein könnte. Und in der Tat, der Turm, die Waffenfunde, die Gräber, das Glas, das alles deutet darauf hin, widerspricht ihm zumindest nicht, dass da alles Mögliche, auch sehr Wertvolles, liegen kann. Oliver Quaik und ich haben vergleichbare Anlagen inspiziert.
Aber was könnte da sein, Doktor? Was? Geben Sie uns eine genauere Vorstellung. Mein verstorbener Mann ist an seiner Suche dort so verzweifelt, dass er schließlich über seine Erfolglosigkeit krepiert ist.
Was hat er denn dort gesucht, Euer Ladyschaft?
Wenn ich das wüsste. Edelmetall, wertvolle Gegenstände, Schätze.
Schätze, dass ich nicht lache. Wer wollte, da wette ich, an die alten Geräte ran. Wenn er nur schon eine ungefähre Vorstellung davon gehabt hätte, für was all die Gläser da gewesen sind, die er gefunden hat, hätte ihn das glücklich gemacht.
Ach, du musst es ja wissen.
Vielleicht haben aber auch Sie recht, Euer Ladyschaft. Jemand wie Morgenstern könnte auch in dieser Hinsicht vorgesorgt haben und zum Beispiel Gold, das Zahlungsmittel aller Zeiten, dort versteckt haben.
Siehst du? Siehst du, da hast du es.
Aber ihr müsst wissen, unsere Vorfahren aus der alten Zeit hatten kein richtiges Geld mehr. Die meisten ihrer Geschäfte wickelten sie, so viel wir wissen, elektrisch ab. Mit Geld, das es eigentlich nicht gab.
Unvorstellbar. Völlig verrückt.
Das würde ich so nicht sagen, Sir. Jedenfalls nicht mit der Bestimmtheit. Nur so war der gewaltige Handel möglich, der damals die ganze Welt beherrschte, quer über die Kontinente, die Meere, durch die Luft. Wir wissen sicher, dass sie Flugmaschinen hatten.
Ich bitte Sie, Dr. Shedworth.
Flugmaschinen? Das gibt's doch gar nicht.
Mit traditionellem Geld und Tausch wäre das nicht möglich gewesen. Die Quelle ihres unvorstellbaren Reichtums war zugleich die ihres Untergangs. Stellt euch vor, ihr wacht eines Morgens auf und seid völlig mittellos. Nur noch mit Fähigkeiten gesegnet, die keinerlei Wert mehr besitzen und im Überlebenskampf gänzlich nutzlos sind.
Unvorstellbar.
Ihre Welt war auf Ideen und Vorstellungen gebaut. Schlösser aus nichts als Rauch. Ein Windstoß und diese Welt war verschwunden.
Dr. Shadwell, die Kirche predigt die Armut. Und ich glaube auch tatsächlich, dass unser Glück nicht von Reichtümern abhängt.
Das gilt für uns, die wir ein einfacheres Leben führen, vielleicht. Gras wächst, Schafe fressen, Webstühle weben. Captain Hancock bringt sein Tuch zum Markt und tauscht es gegen Nahrungsmittel und was weiß ich ein. Ich teile mein Wissen mit ihm und er gibt mir dafür Suppe, Fleisch und Gin. Aber nehmt London zum Beispiel. Eine Stadt am Vorabend der Apokalypse. 8 Millionen Menschen. Mehr als jetzt in ganz England. Denken Sie an das Sitzungsprotokoll.
Unsere Gesellschaft hat inzwischen ein Niveau der Differenziertheit erreicht, das uns auf einzigartige Weise für einen Kollaps anfällig macht. Und wir sind verwundbar. Vor allem unsere digitale Vernetzung ist eine Achillesferse. Ob nun ein offener oder verdeckter Cyberwar, eine ungewöhnliche Sonnenaktivität oder ein Computervirus, alles könnte uns binnen eines Momentes den Todesstoß versetzen. Denn vor allem ein länger andauerndes, allgemeines Versagen der Computertechnologie würde gerade in den wuchernden städtischen Räumen binnen von nur 24 Stunden zu gravierenden Engpässen der Versorgung führen. Der Geldverkehr würde zusammenbrechen, Kommunikations- und Informationswesen nicht mehr funktionieren, Panikkäufe, Massenexodus und vieles mehr wären die Folgen. Vor noch nicht einmal 30 Jahren, meine Herren und Damen, besaß jeder durchschnittliche Haushalt in England Vorräte, die für ungefähr 5 Tage bis 2 Wochen im Durchschnitt reichten. Heute sind wir gewöhnt, alles just in time zu kaufen. Stores und Supermärkte haben keine Lagerhaltung mehr. Eine grundsätzliche Störung dieses Systems hätte unvorhersehbare Folgen, zumal auch das Chaos in den Behörden vorprogrammiert wäre. Mitarbeiter kämen nicht an ihren Arbeitsplatz. Der Ausfall der Mobilitätslenkungssysteme würde zu einem Chaos auf den Straßen führen. Brände, Unfälle, Plünderungen könnten gar nicht erst gemeldet werden.
Und ich sah ein Tier aufsteigen aus der Erde. Das hatte 2 Hörner gleich wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen anbeten, das Tier. Und tut große Zeichen, dass auch macht Feuer vom Himmel fallen vor den Menschen und verführt, die auf Erden wohnen. Und es macht, dass die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Knechte, allesamt sich ein Mahlzeichen geben, an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, er habe denn das Mahlzeichen, nämlich den Namen des Tiers oder die Zahl seines Namens. Und seine Zahl ist 666.
Und dann kam es wohl zur Katastrophe. Und es setzte ein gewaltiger Exodus aus den großen Städten ein. Allerdings ohne einen Mose als Führer. Nein, chaotisch, ungeordnet. Massen drängten rücksichtslos durch verstopfte Straßen. Wer nicht mitkam, wurde brutal überrollt. Irgendwann kämpfte jeder gegen jeden. Banden bildeten sich, Menschen töteten sich aus Habgier, Not oder einfach willkürlich, weil keiner die Ordnung mehr aufrechterhielt.
Das ist grauenhaft. Das mag man sich gar nicht vorstellen.
Aber leider wahr. Ihr glaubt nicht, was wir bei unseren Ausgrabungen alles gefunden haben. Die großen Massengräber entlang der Straßen. Dort liegen die Knochen wie Feldsteine herum. Tausende, Abertausende. Oliver Quaik und ich haben abgeschrieben, was die Menschen in ihrer Not an die Wände der Kirchen gekritzelt haben. Es sind Botschaften der Not und des Elends. Sie suchten nach verschollenen Angehörigen oder wollten diesen mitteilen, wo sie sich befanden. Von denen, die die ersten großen Massaker überlebt haben, sind später noch unzählige verhungert. Und wer selbst das überlebt hat, konnte dann noch Opfer der in Wellen über das Land schwappenden Seuchen werden.
Und was war die Ursache für den Zusammenbruch?
Schwer zu sagen. Niemand hat bis heute den einen Auslöser gefunden. Die Professorin erwähnt ja einen kompletten Ausfall ihrer sogenannten Computertechnologie sowie der daran gekoppelten Versorgung mit Elektrizität als wahrscheinlichstes Szenario. Vielleicht war es aber auch ein Seuchenausbruch, wie er im Verlauf der Katastrophe dann häufiger dokumentiert ist. Vielleicht auch eine Kombination aus verschiedenen, für sich genommen undramatischen Ereignissen, die erst in ihrer Summe diese tödliche Mischung ergaben. Wir dürfen nicht vergessen, dass in der Welt damals alles mit allem verbunden war und eben auch jeder mit jedem. Und selbst in unserer Welt gilt noch, schlechte Nachrichten verbreiten sich schnell. Und so reicht am Ende vielleicht einfach eine Nachricht, mag sie richtig oder falsch sein, um eine solche Katastrophe auszulösen. Aber wir wissen tatsächlich noch zu wenig darüber. Denn die Aufzeichnungen und Protokolle stammen ja samt und sonders noch aus der Zeit vor dem Massenexodus.
Fest steht aber, dass dieser Kollaps sehr schnell eingetreten ist, oder, Doktor?
Ja. Es muss rasend schnell gegangen sein. Binnen kurzem waren die gesamten technischen Errungenschaften der Menschheit dahin. Alles hing von der Elektrizität ab. ihre Versorgung, ihre Kommunikation, ihre Mobilität. Mit einem Schlag war alles zum Stillstand gebracht und das Land, ach was, die Länder alle aus ihrer Gegenwart in eine frühe graue Vorzeit zurückgeworfen. Einfach so, innerhalb weniger Tage nur.
Unvorstellbar. Einfach unvorstellbar. Und doch hat sich das Land irgendwann wieder erholt. Wie das?
Es passierte, aber sehr, sehr langsam. Und da muss ich unserer Kirche, Hochwürden Fairfax, eine Schlüsselrolle zugestehen.
In welcher Hinsicht?
Inmitten des Chaos blieb fast in jedem Ort, jeder Stadt, jedem Dorf eine Kirche stehen. Eine Kirche aus Stein erbaut, unverrückbar. Selbst in jenen gottlosen Zeiten vor der Apokalypse gab es in England immer noch etwa 37.000 Kirchen.
37.000?
Genau. Und dort versammelten sich die, die die erste Phase des Exodus überlebten. Zunächst sicherlich aus Gründen der Sicherheit. Der Mob wütete, aber an die Kirchen trauten sie sich nur ganz vereinzelt heran. Dann wegen der Gemeinschaft, der Caritas, der Fürsorge. So wurden die Kirchen und mit ihnen die Institution zur allgemeinen, unangefochtenen Instanz. Moralisch, politisch, weltanschaulich.
Wie meint ihr das?
Nun, die ersten Generationen nach der Apokalypse waren nur damit beschäftigt, irgendwie ihr Überleben zu organisieren. Und so dauerte es kaum 2, 3 Generationen. Dann war die Erinnerung daran, was vor der Apokalypse war, mehr oder weniger erloschen. Jeder kümmerte sich nur um seine eigenen täglichen Bedürfnisse und litt unter der ständigen Bedrohung durch andere, die ebenfalls um ihr Überleben kämpften. Niemand hatte in diesen Zeiten ein Interesse an der Vergangenheit. Zunächst. Dann wurde es langsam besser, ganz langsam. Und die ganze Zeit über war die Kirche die einzig intakte Institution.
Warum?
Weil all die Priester, Bischöfe, Nonnen, Erzbischöfe sich in den Dienst der Allgemeinheit stellten. Das waren andere Geistliche, als wir sie heute haben. Verzeiht, Christopher, ich bin bitter, ich weiß.
Aber dann, als es langsam besser ging, was passierte dann?
Die Menschen begannen sich zu fragen, was geschehen ist. Denn eine ungefähre Vorstellung davon, dass das Leben vor Zeiten einmal anders war, hatte sich schon erhalten. Ja, und das setzte nun die andere Seite der Kirche in Bewegung.
Welche andere?
Die der Macht. Die Kirche witterte ihre Chance, den Menschen nicht mehr nur selbstlos zu helfen, sondern sie wieder unter sich zu sammeln und sie zu lenken. Also begannen sie, ihre Erzählung der Katastrophe zu verbreiten. Armageddon, vorhergesagt bei Johannes. Apokalypse, das Tier mit der Zahl 666. 666 wurde zum neuen Orientierungspunkt. Die Geschichte begann von hier ab neu. Was vorher war, Altertum, Sünde, Zeit vor der Apokalypse. 666, Jahr des neu auferstandenen Herrn, Beginn der Neuzeit. Man nutzte diese ganz alte Geschichte, um sich die verängstigten, verunsicherten, armen, unwissenden Menschen gefügig zu machen und schuf so die Grundlage für unseren Staat von heute, für die Verbindung von Klerus und Politik.
Ihr glaubt also nicht an die Offenbarung des Johannes?
Ebenso wenig wie euer Bischof, Richard Pohl.
Ebenso wenig wie Bischof Pohl?
Mir scheint, junger Freund, ihr seid euch nicht ganz im Klaren darüber, mit wem ihr es bei eurem Bischof zu tun habt. Nun denn, dann erzähle ich euch etwas. Die Gesellschaft für Altertumsforschung, deren Vorsitzender ich die Ehre hatte, zur damaligen Zeit zu sein, war festgesetzt und zum Tode durch Verbrennen auf dem Scheiterhaufen verurteilt worden. Unerwartet wurden wir begnadigt. Nur die Schriften, Protokolle, Bücher sollten brennen. Da erschien in meiner Zelle am späten Abend seine Exzellenz Richard Pole, Bischof der Kathedrale von Exeter.
Nun, Chatwell, eigentlich solltet ihr ja morgen brennen, aber...
Aber man hat uns überraschend begnadigt. Euer Werk, Exzellenz?
Nur wisst ihr noch nicht, warum ich euch begnadigt und euch euer elendes Leben geschenkt habe?
Nein.
Eine Vorstellung.
So wie ihr, Euer Exzellenz, mir beschrieben wurdet, tut ihr nichts einfach nur so. Alles folgt einem höheren Zwecke.
Oh, gut. Das gefällt mir. Ja, wie wahr. Wie wahr. Das stimmt.
Nun denn, was wollt ihr also von mir?
Alles. Alles, was ihr wisst. Mehr als in euren Büchern steht. In den Protokollen, den Aufzeichnungen. Ich will euer Wissen, Dr. Chatwell. Erklärt mir, warum die Apokalypse kam und wie sie ablief.
Aber ich dachte, eure Position...
Schluss. Schluss mit dem Theater. Natürlich kenne ich das Protokoll der Krisensitzung. Und ich weiß nur zu gut, dass Morgan Stern sich nicht geirrt hat. Aber wir können das nicht zulassen. Verstehen Sie, Chatwell?
Was?
Wir können das nicht zulassen, dass die Menschen an der Apokalypse, an dem Tier mit den 10 Hörnern zweifeln. Dann dauert es nicht mehr lange und sie glauben nicht mehr an die Autorität der Kirche. Jede Religion ist davon abhängig, dass die Menschen an den Anfang glauben, dass sie nicht daran zweifeln, dass sie nur existieren, weil es einen Anfang gab. Der Anfang ist das Wichtigste für jede Religion. Der Anfang und das Ende. Wo komme ich her und wo gehe ich hin? Alles andere? Uninteressant. Beiwerk. Zierat. Deswegen darf nichts, wirklich gar nichts über die tatsächliche Vergangenheit bekannt werden. Deswegen zwingt ihr uns, dass wir euch verfolgen und vernichten müssen. Die Kirche kann es einfach nicht zulassen, dass ihren Lehren widersprochen wird. Die Geschichte von der Apokalypse ist das verschlossene Tor, vor dem alle niederknien. Es darf niemals geöffnet werden. Niemals.
Aber ich verstehe nicht.
Seid ihr wirklich so naiv, Dr. Chatwell? Schon immer galt, was für das Volk richtig ist, muss nicht richtig sein für ihre Führer.
Ihr predigt Wasser und trinkt Wein.
Wenn ihr so wollt, gut. Morgen werden all eure Bücher, Protokolle, Aufzeichnungen, Geräte auf dem Scheiterhaufen brennen. Aber ich habe eine kleine feine Sammlung für mich zurückbehalten. Nur für mich.
Um sie zu nutzen. Um zu lernen. Um Macht zu gewinnen.
Sehr richtig, Chatwell. Nur bitte lasst den moralisierenden Unterton. Ihr seid wahrlich nicht in der Position, eine solche Überlegenheit mir gegenüber zu behaupten.
Er hatte recht. Ich hing zu sehr an meinem Leben.
Und dann habt ihr mit ihm zusammengearbeitet?
Ja. Er kam fast jeden Tag. Wir sprachen stundenlang miteinander. Er wollte wirklich alles wissen. Von Morgan Stern, der Elektrizität, vom Exodus, alles. Stets lächelte er. Brachte mir zu essen mit, zu trinken. Am meisten interessierte sich Pole aber für Paula Morgenstern. Er wollte einfach alles über sie wissen. Viel mehr als das aus den Protokollen hatten wir aber auch nicht. Wir konnten nur aufgrund verschiedener Deduktiones schließen, dass sie zur Zeit der Apokalypse ungefähr 50 Jahre alt gewesen sein muss und eine hohe Position am Imperial College, der wissenschaftlichen Institution im alten England, schlechthin gehabt hat.
In den Kirchenbüchern gibt es einen Eintrag über die Hochzeit der Tochter Morgan Sterns hier in Ellicott. Das käme ja mit dem Alter ungefähr hin.
Und Pfarrer Lacey wusste sofort, auf welchen Sprengstoff er dort gestoßen war und warum er die Bücher unbedingt verstecken musste.
In der Tat. Das ist Sprengstoff.
Warum? Es ist doch nur ein Name in einem alten Buch.
Ja, aber in einem offiziellen kirchlichen Dokument nachgewiesen zu finden, dass Morgan Stern existiert hat, das dürfte Pole nicht besonders gefallen.
Warum nicht? Woher sollte Gefahr drohen?
Meine Liebe, Pole spielt ein riskantes Spiel. Er hält an der offiziellen Lesart der Kirche fest, versucht sie aber gleichzeitig von innen heraus zu modernisieren.
Und warum riskiert er das? Sie könnten doch einfach so weitermachen wie bisher.
Nein. Wir stehen inzwischen so weit hinter den technischen und wissenschaftlichen Errungenschaften des Nordkalifats zurück, dass uns nur noch die zahlenmäßige Überlegenheit schützt.
Ein, zwei weitere Fieberepidemien und wir haben auch die nicht mehr.
Bischof Pohl muss noch aus einem anderen Grund mit seinen Reformbemühungen vorsichtig sein. Er hat auch innerhalb der Kirche mächtige Widersacher.
So?
Joseph Maria Hutchinson, den mächtigen Erzbischof von Cumberland zum Beispiel. Deshalb kann er nicht riskieren, dass es zu schnell zu weit geht.
Und darum muss er die Fäden unbedingt alle in seiner Hand behalten. Denn so wie bekannt werden würde, dass Morgenstern wirklich existiert hat und ihre Warnungen eingetreten sind, mehr noch, dass es offizielle kirchliche Dokumente gibt, die beweisen, dass sie hier in der Gegend heimisch war. Und das belegen die Kirchenbücher. Dann wäre der Glaube an die Geschichte vom Tier mit der Zahl 666 erschüttert. Und das ganze Gebäude würde früher oder später einstürzen, ehe man noch eine Gelegenheit hat, die Menschen langsam darauf vorzubereiten, dass etwas reformiert werden muss.
Ja, jeder würde sich sofort zu fragen beginnen, warum die Kirche sie so lange in Dummheit und Abhängigkeit gehalten hat.
Was war das?
Ach, der ein oder andere wird wohl seinen ersten Schlaf beendet haben.
Ich dachte, da wäre jemand an der Tür.
Quatsch. Dr. Shadwell, Sie glauben, dass diese Morgenstern etwas mit dem Turm am Teufelsstuhl zu tun hat?
Schon als wir in unserem Buch das Bauwerk als Observatorium klassifiziert hatten, war uns bewusst, dass das Gebäude einen anderen Nutzen gehabt haben muss. Aber wir wollten nicht unnötig Schatzgräber auf die Fährte bringen. Denn, so dachten wir vor der großen Säuberung, vielleicht würde man irgendwann eine professionelle Ausgrabung dort anfangen können.
Und was glaubt ihr wirklich, zu was dieses Bauwerk einst errichtet wurde?
Es könnte eine Art Arche Noah gewesen sein.
Der zweite Schlaf. Hörspiel von Heinz Sommer nach dem gleichnamigen Roman von Robert Harris. Folge 10 mit Christopher Fairfax, Max Mauf, Lady Sarah Durston, Anna Thalbach, John Hancock, Martin Brambach, Dr. Nicholas Chadwell, Mechthild Grossmann, Oliver Quaik, Fritzi Haberland, Richard Pohl, Bernhard Schütz, Clifford Perry, Sascha Nathan, Professor Paula Morgenstern, Judith Engel, Erika Erickson, Maria Hartmann, junger Vorleser der Offenbarung, Enno Lunke und vielen anderen. Und mit den Expertinnen und dem Experten, Professor Dr. Katrin Böning-Gäse, Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrums Frankfurt, Dr. Claudia Kempfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin. Professor Dr. Matthias Glaubrecht, wissenschaftlicher Direktor des Zentrums für Naturkunde, Universität Hamburg. Besetzung Leon Hase. Wortaufnahme Christian Bader, Alexander Notney, Ursula Potyra und Melanie Inten. Montage und Mischung der Gesamtproduktion Mike Weißzack. Regieassistenz Susanne Schütz. Regie Leonhard Koppelmann.
Das bedrohlichste Szenario für einen Zusammenbruch unserer Zivilisation liegt eindeutig im ungebremsten Klimawandel, der ausgelöst wird durch die Verbrennung fossiler Energien, insbesondere Kohle, Öl und Gas, die wir in den letzten 150 Jahren ungebremst gemacht haben und die CO2-Emissionen und die Treibhausgase ungebremst in die Atmosphäre gelassen haben. Und all das führt zu einem irreversiblen Klimawandel inklusive extremer Wetterereignisse und Klimaereignisse. Und das bringt die ganzen Weltregionen in unbewohnbare Begebenheiten hinein. Und aus dem Grund ist es eine sehr, sehr große Bedrohung für den gesamten Planeten und für die gesamte Zivilisation. Die Kausalketten, die man identifizieren kann, sind die, dass extreme Klimaereignisse, extreme Wetterereignisse immer häufiger auftreten. Das sind zum Beispiel Wasserknappheit, die dann zu Dürren und Waldbränden führen, sodass ganze Regionen unbewohnbar werden. Menschen sich in der Tat auf den Weg machen und davor fliehen in andere Weltregionen. Ein anderes Beispiel ist, dass es auch zu extremen Niederschlägen kommen kann, zu Überflutungen, die dann auch wiederum dazu führen, dass Schäden auftreten, volkswirtschaftliche Schäden oder auch ganze Landstriche dann überflutet werden, auch durch das Abschmelzen der Polkappen, was dazu führt, dass viele Küstenregionen massiv überschwemmt werden. Das Beispiel ist Holland, welches es in einem solchen Szenario gar nicht mehr geben würde. Die Menschen dort versuchen sich vorzubereiten oder wandern in andere Regionen, wo die Überflutung nicht stattfindet. Und all diese Ereignisse werden sehr häufig auftreten und eben zu erheblichen Verwerfungen führen. Der dringende Appell an die Menschen ist der, dass wir möglichst schnell ins Handeln kommen müssen, dass wir 40 Jahre Diskussion hinter uns haben, dass wir kein Erkenntnisproblem haben, sondern ein Umsetzungsproblem. Das heißt, wir müssen ins Handeln kommen, fossile Energien ersetzen mit erneuerbaren Energien, den technologischen Wandel unterstützen, auch umsetzen, die Politiker anschieben, dass sie die Rahmenbedingungen endlich so setzen, dass der Wandel geschehen kann, damit wir es noch schaffen, diesen ungebremsten Klimawandel zumindest teilweise zu verhindern. Ganz wird er nicht mehr zu verhindern sein, aber die schlimmsten Wirkungen zu verhindern. Mein Name ist Claudia Kempfert, ich bin Volkswirtin mit Schwerpunkt Energie und Klimawandel und Klimaschutz und beschäftige mich seit über 25 Jahren mit der Thematik der volkswirtschaftlichen Bewertung eines ungebremsten Klimawandels und auch der Möglichkeiten der politischen Umsetzung von eben einem Wandel hin zu einer treibhausgasneutralen Gesellschaft.
Produktion HR2 Kultur mit dem Hörverlag München 2020. Redaktion Hans Sarkowitsch.